Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Ihr hört gleich die Folge zu No Other Choice von Park Chan-wook und an einer Stelle vergesse ich, den Namen der Buchvorlage zu erwähnen. No Other Choice ist eine Verfilmung von Donald Westlakes Roman The Ex. Und worum es geht, das erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Wenn ihr Kino Korea mögt und mein Projekt unterstützen möchtet, schaut doch mal bei Steady HQ vorbei. Dort könnt ihr für monatlich 3 Euro, also zum Preis von einem Kaffee, Mitglied im Supporters Club werden, bekommt einen regelmäßigen Newsletter und werdet Mitglied im Filmclub, in dem wir uns einmal im Monat online treffen, einen Film schauen und besprechen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. In diesem Moment, unter diesen Umständen, in dieser Situation müssen wir klar sehen, es gibt keine andere Wahl. Da draußen gibt es nichts außer mir und der Konkurrenz und ich muss die Konkurrenz schlagen. Ich muss, koste es, was es wolle. Wir haben keine Wahl und sprechen über No Other Choice von Park Chan-wook. Mit dabei in dieser Folge ist Daniel vom Spätfilm-Podcast. Hallo Daniel.
Ja, hallo, zum Glück habe ich gerade einen neuen Job angetreten, deswegen muss ich meine KonkurrentInnen nicht ausschalten, aber ich bin auch nicht so gut im Bonsai zubereiten, wenn da ein Zusammenhang besteht. Aber ich glaube, da kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu. Daniel, du bist ja nicht nur Filmpodcaster, sondern bist auch in der Philosophie unterwegs. Kannst du uns denn da von deinem Projekt nochmal berichten? Möchtest du etwas pitchen, gerade jetzt zu Anfang, wo ich ja die GästInnen noch immer gerne vorstelle? Aber dich kennt man ja auch schon aus den Folgen zu Decision to Leave und der ganz bekannt gewordenen Folge oder dem ganz bekannt gewordenen Film Dream, den wir auch besprochen haben. Eher sehr nischig, aber die Folge zu Decision to Leave ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Die kam nämlich sehr gut an und deswegen freue ich mich jetzt, mit dir über diesen neuen Film zu sprechen. Aber jetzt bin ich schon quasi vorgeprescht. Kannst du was über deine Projekte erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe einmal auch einen Filmpodcast, das ist der Spätfilm. Da gibt es einerseits so Laberfolgen mit vielen Spielen und so rund um Filme, eher sowas Lockeres, aber dann eben auch wie hier, nur nicht mit so einem Fokus, sondern durch die komplette Filmgeschichte widmen wir uns immer in einzelnen Folgen, einzelnen Filmen, die wir dann tiefgehend analysieren. Und eben hast du schon angedeutet, ich habe auch noch einen zweiten Podcast, das ist Privatsprache, da spreche ich über Philosophie. Da ist zuletzt eine Folge mit, eben habe ich den Namen noch gesagt, ich habe so einen Blackout immer mit Namen, mit Ralf von Déjà-vu Geschichte ist da eine Folge erschienen. Da haben wir über die Stoiker oder den Stoizismus und wie der von der aktuellen Manosphere rezipiert wird gesprochen. Und ich habe auch schon wieder 2 Folgen, also was heißt schon wieder, da war jetzt lange Pause, aber jetzt habe ich 2 Folgen auf der Platte, das heißt, da kommt demnächst was Neues.
Sehr schön. Park hat ja auch einen philosophischen Hintergrund, also er hat auch Philosophie studiert. Das heißt, da bist du eigentlich genau der Richtige, um über die Filme von ihm zu sprechen. Das machen wir jetzt ja schon zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr auf die Folge. Im Spätfilm, hast du ja schon erzählt, gibt es manchmal so ein paar Laberfolgen, also Folgen, die dann quasi in die anderen Folgen ein- oder überleiten. Und da hast du immer sehr lustige und unterhaltsame Fragen. Ich habe auch wieder Fragen für dich jetzt, auch in der Tradition, die ich fortsetzen möchte, wenn du zu Gast bist. Es sind entweder oder Fragen und ich habe 5 Stück dabei, ein bisschen passend zum Film heute. Ich fange an, E-Mail oder Brief?
Ich hatte in der Grundschule tatsächlich Schwierigkeiten mit der Handschrift und habe deswegen immer sehr schlechte Noten in Deutsch bekommen. Das hat sich dann so im Laufe der Jahre so ein bisschen trainiert, aber es tut mir immer noch, wenn ich schreibe, nach kurzer Zeit die Hand weh, weil die komplett verkrampft und deswegen ist für mich E-Mail.
Wie hast du von deinem neuen Job erfahren? E-Mail oder Brief?
Das war ein sehr skurriles Zoom-Meeting an einem Sonntag, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Also da haben wir es quasi festgemacht, weil der neue Arbeitgeber das noch unter Dach und Fach bringen wollte, bevor ich in Urlaub gefahren bin.
Okay. K-Pop Demon Hunters oder Squid Game?
Es ist so beides nicht meins. Also K-Pop Demon Hunters habe ich mit meiner Tochter gesehen, die ist da voll in dem Alter. Der ist nett. Und Squid Game habe ich die erste Staffel gesehen und dann die ganze kapitalistische Vermarktung im Anschluss daran, dachte ich mir, okay, ihr habt die Serie nicht verstanden und deswegen habe ich nie weitergeguckt.
Ja, fair enough. Das Haus in Parasite oder das Haus in No Other Choice?
Schon, das sind No Other Choice. Also das in Parasite ist auch sehr stylisch, aber hier gerade so dieses kleine Gewächshaus, also ich bin, eigentlich habe ich so einen dunkelbraunen Finger, also das würde ich anderen überlassen, aber das hat mir schon gefallen hier, das Haus, ja.
Und zuletzt, Axt oder Pistole?
Oh, also wenn, dann müsste es die Pistole sein, damit ich so ein bisschen Distanziertheit zwischen mir und dem Opfer bringen kann.
Sehr schön, sehr schön. Also, jetzt sind wir perfekt eingestimmt für unsere Besprechung von No Other Choice. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust auf die Folge und auf den Film vor allem, denn als kleine Vorwarnung, wir werden jetzt nach dem ersten kurzen Vorgeplänkel auch direkt anfangen, heftig zu spoilern. Das heißt, schaut euch den Film am besten vorher an. Er wird jetzt ja im Kino gestartet sein, wenn die Folge auch raus ist.
Darf ich auch noch ein quasi so vorab weiches Thema mit reinbringen?
Klar.
Ich habe eine Letterboxd-Liste, wo ich immer die besten koreanischen Spielfilme, also Kinofilme, die 100 besten zusammenstelle. Und die ist auch so, hat jetzt schon so, ich glaube, so 150 Likes oder so. Also die Leute finden das ganz gut, weil ich halt so auf Letterboxd hast du ja die ganzen, diese ganzen K-Pop-Konzertfilme und natürlich auch die ganzen K-Dramen sind ja auch alle auf Letterboxd. Und deswegen, wenn du da einfach so automatisiert die besten Filme einstellst, dann siehst du halt nicht, was wirklich die Leute, außer natürlich überall steht immer Parasite mit riesigem Abstand ganz vorne. Aber sonst dahinter weißt du halt nie so, okay, was sind denn wirklich die besten Filme? Und jetzt passend zu dieser Folge habe ich es auch noch mal ganz schnell gemacht, um da auch zu berichten, welche Filme aus dem Jahr 2025 da eingestiegen sind. Das wollte ich dir gerne mitbringen. Auf Platz 100 ist eingestiegen Love Untangled. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Das ist so ein Netflix-Film, nicht wahr?
Genau, genau. Von einer Independent-Regisseurin, die jetzt zu Netflix gewechselt ist. Ich habe ihren Namen leider gerade nicht parat, aber der Film, den kann man sich durchaus ansehen. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Romanzen. Und was ich liebe an diesem Film, ist der Pusan Satori, also die sprechen da alle diesen ja sehr coolen Pusan Dialekt. Mhm. Deswegen habe ich den Film sehr, sehr gerne geguckt.
Sehr cool. Auf Platz 42 ist eingestiegen Lost in Starlight. Den habe ich auch gesehen und im Sneakpot besprochen. Die haben den richtig gehasst. Ich fand den sehr kitschig und vor allen Dingen das Ende unterwältigend, weil also die Stakes von ihr sind Leben und Tod und die Stakes von ihm sind, schaffe ich es auf einer Gitarre einen Akkord anzuschlagen, und beides wird als gleich dramatisch dargestellt. Da dachte ich so, oh, come on, das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber mir hat so diese Near-Future-Vision und der Zeichenstil haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Das ist ein Anime-Film. Und auf Platz 39 ist The World of Love eingestiegen.
Sergei Chuin, den habe ich in Korea auch zweimal gesehen im Kino. Ich bin ja jemand, der Filme gerne häufig guckt.
Mm. Auch kannst du den auch empfehlen?
Ich kann ehrlich gesagt mit, ich glaube, sie heißt Moon Kallen, die Regisseurin. Ich kann mit ihren Filmen nicht so viel anfangen. Das ist nicht ganz so meine Sprache, die sie da in ihren Filmen spricht. Also nicht, weil es koreanisch ist, haha. Sondern weil ich mit den Themen schon irgendwie was anfangen kann natürlich, also sind auch spannende Themen, es sind halt Coming-of-Age-Filme oder so Jugendfilme, die sie bisher gemacht hat. Aber ich konnte mit dem Film, ich habe da nicht so einen Zugang gefunden, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, der wird auch in Deutschland, wenn er auf Filmfestivals läuft, gut ankommen. Es geht um Schuld und die Frage von, wie man eigentlich Taten verarbeiten kann und wenn man nicht drüber spricht und so weiter. Also schon ernste Themen und ja, also nicht so mein Film, aber ich kann ihn durchaus weiterempfehlen.
Und dann gibt es noch einen Film, der direkt in die Top 20 eingestiegen ist, auf Platz 14 mit einer Wertung von 4,1 ist No Other Choice, der Film, über den wir heute sprechen, eingestiegen. Und ich nehme an, damit gehst du d'accord.
Ja, da ist eine schöne Überleitung. Also, ja, vielen Dank für die Arbeit, die Listen. Ich werde die dann verlinken, einfach in den Shownotes, dann kann man sich die nochmal angucken, die Liste, und da die Filme abhaken, wenn man sie gesehen hat oder wenn man sie sehen möchte. Also, jetzt No Other Choice. Wie gesagt, passt ein bisschen auf Spoiler auf. Wir haben nämlich keine andere Wahl, außer über den Film zu sprechen komplett. Ich habe am Anfang ein Zitat gebracht, das habe ich frei übersetzt aus dem Buch, ich habe das nämlich nur auf Englisch, von Donald E. Westlake. Das kam 1997 raus und No Other Choice ist eben eine Adaption dieses Buches. Park Chan-wook hat es in den 2000ern gelesen, kurz nachdem er Lady Vengeance abgefilmt hat, und hat dann schon, bevor er es fertig gelesen hat, beschlossen, ich muss da einen Film drüber machen. Hat dann aber auch gesehen, es gibt schon einen Film von Costa Gavras, eine französische Verfilmung aus dem Jahr 2005. Er sagt aber selber, sein Film hat nicht viel mit dieser Verfilmung zu tun. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen, den französischen. Und das Screenplay stammt von Park Chan-wook, Don McKellar, Lee Ja-hae und Lee Kyung-mi, also gleich vier AutorInnen, die da mitgeschrieben haben. Das sind aber auch alles quasi ja, Vertraute von Park. Mit Don McKellar hat er nämlich die Serie gemacht, The Sympathizer, das ist schwierig auszusprechen, die Serie, wo es um den Vietnamkrieg, um diese Vietnamkrieg-Thematik geht. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber soll ja auch fulminant sein, was zumindest die Schnitttechnik angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähnlich wie es auch im Film erwähnt wird, diese Zahl 25, 20, also 25 Jahre, 20 Jahre, weil er hat ja, also Mansu, den wir gleich kennenlernen werden, hat ja 25 Jahre lang in seiner Papierfabrik gearbeitet. So hat auch Park Chan-wook 20 Jahre lang an diesem Film gearbeitet, denn er hat erst keine Finanzierung bekommen. Er wollte den Film eigentlich in den USA verwirklichen, mit französischen Investoren irgendwie, habe ich da gehört. Aber letztendlich wurde es dann erst was, als er dann quasi zurück nach Korea gegangen ist mit dem Projekt. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darüber, dass er den Film eben in Korea verwirklicht hat. So kam es nämlich zum Beispiel auch zu den Bonsai-Bäumen und eben zu dieser Hausthematik und eben ja ein paar andere koreanische Eigenheiten, die man hätte so gar nicht anders machen können, also jetzt in diesem Film. Der Film ist im August 2025 veröffentlicht worden, also hat die Weltpremiere im August auf dem Venice International Film Festival, bekam dort Standing Ovations, lief dann in den USA auf dem Toronto International Film Festival und dann wenig später, am 17. September, habe ich ihn auch gesehen, auf dem Busan International Film Festival, war er nämlich der Eröffnungsfilm. Und er ist von der Kritik, glaube ich, durchweg wohlwollend angekommen. Er hat gute Kritiken bekommen. Lief in Korea ja mäßig erfolgreich, wie das halt bei Park Chan-wook Filmen nun mal so ist, dass sie gar nicht so massentauglich sind. Wobei mit Sun Ye-jin und Lee Byung-hun natürlich auch zwei absolute koreanische, man kann mittlerweile auch sagen, Weltstars dort untergekommen sind in dem Film. Aber dazu gleich mehr. Und der Film hat, wurde ja, haben wir jetzt kürzlich mitbekommen, von den Oscars wieder ignoriert. Hängt vielleicht auch mit Park Chan-wooks Rauswurf aus der Writers Guild zusammen, munkelt man. Und bei den Golden Globes ist er auch leer ausgegangen. Aber bei den Blue Dragon Awards, also einem wichtigen koreanischen Film Award, hat er zum Beispiel Best Film und Best Director gewonnen. Kommen wir mal zum Cast und dann eben zum Plot. Ich bin mir sicher, dass du auch ein paar der Gesichter schon mal gesehen hast. Allen voran natürlich Lee Byung-hun. Ich spiele manchmal so ein bisschen das Quiz, dass die GästInnen mir dann ein paar Filme oder Produktionen nennen. Das frage ich dich auch. Woher könntest du denn oder woher könnte man Lee Byung-hun denn kennen?
Oh, das ist gemein. Ich bin schnell mit den Fingern und öffne mal Letterboxd.
das ist aber Lee Byung-hun, den kennst du doch zumindest aus. Okay, Squid Game hast du.
Ja,
hast
doch,
du,
genau. Squid Game.
Hast du nur einmal gesehen.
I Saw the Devil und Joint Security Area habe ich mit ihm gesehen und Terminator Genesis. Aber das hätte ich jetzt bei allem. Ja, bei aller Liebe nicht nochmal sagen können, dass der da auch mitgespielt hat.
Ja. Und er hat eben mit Park vor 25 Jahren JSA produziert und das ist jetzt quasi, wird ja auch immer in den Interviews zitiert, dass er jetzt nach 25 Jahren wieder mit Lee Byung-hun zusammenarbeitet, der inzwischen ja wirklich durch K-Pop Demon Hunt, das habe ich nicht gesehen, den Film, aber da spielt er wohl so eine, da ist die Stimme natürlich nur zu hören, spielt er auch mit. Das heißt, er ist im Moment auch quasi ähnlich wie Lee Jung-jae, ist er ein riesiger Weltstar geworden jetzt. Der spielt eben die Hauptrolle, den Mansu, den Mann, der arbeitslos wird, der wird von seiner Papierfirma entlassen. Seine Frau, die heißt Lee Mi-ri, die wird gespielt von Sun Ye-jin. Die kannte ich vorher gar nicht so super gut, weil ich ihre Produktion eben nicht gesehen habe. Die hat zum Beispiel in Crash Landing on You mitgespielt, was wir sicherlich namentlich kennen. Das ist ein sehr bekanntes K-Drama. Und The Truth Beneath, das ist ein Thriller, der von Park Chan-wook geschrieben wurde tatsächlich. Kann ich auch empfehlen. Also auch eine wirklich super bekannte Schauspielerin in Südkorea. Und dann kommt der Cast in der zweiten Reihe, wobei die natürlich auch große Rollen spielen, würde ich sagen. Also die sogenannten Nebenrollen. Lee Sung-min spielt auch einen Arbeitslosen. Der spielt den Ko Bom-mo. Den könnte man kennen aus The Man Standing Next und The Handsome Guys. Ist eher so ein älterer Schauspieler schon, der aber auch wirklich, also ich muss sagen, ich finde alle SchauspielerInnen in diesem Film total toll und ich habe den wirklich allen super gerne zugeguckt. Und Bom-mo, den lernt man eben dann so am Anfang des Films kennen. Das ist vielleicht so das erste Opfer von Mansu. Und er hat eine Ehefrau, die auch in einem Berlinale-Film mitspielt dieses Jahr. Da kann man sie in der Hauptrolle sehen, in My Name. Den habe ich gestern in der Presseverführung schon gesehen, diesen Film. Citizen of a Kind, The Glory, When Life Gives You Tangerines spielt Yeom Hae-ran eben mit. Und die spielt die Ehefrau von Bom-mo, Lee Ah-ra. Und dann kommen noch zwei Schauspieler, die ich wirklich super toll finde, die aber leider bisher nur in kleineren Rollen zu sehen waren. Cha Seung-won, der spielt in Believer in den ersten beiden, also in den beiden Believer-Filmen mit Night in Paradise und auch Uprising, der vor 2 Jahren in Busan eröffnet hat. Oder Moment, ja doch, mittlerweile vor 2 Jahren. Der spielt den Ko Shi-jo. Das ist wirklich eine kleinere Rolle in dem Film. Er spielt da so einen Schuhverkäufer. Und ja, meine absolute Lieblingsrolle, meine Lieblingsszene des Films im letzten Drittel, Park Hee-soon. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler geworden, den wir am Ende vor allem ja in einem großen Finale noch sehen werden. In Squid Game hat er mitgespielt in Season 2 und 3 und in dem Drama My Name. Sonst kenne ich ihn auch vor allem aus Nebenrollen leider. Ich hoffe, der hat noch eine große Karriere vor sich. Der spielt eben den Choe Son-chol und das ist eben auch einer von Mansus Kontrahenten. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Kinderrollen, die ich auch wirklich toll finde. Choe So-yeol und Kim Woo-song, die spielen eben die Kinder der Familie von Mansu. Okay, jetzt darfst du ein bisschen reden, Daniel. Ich frage ja die GästInnen immer, worum geht es eigentlich in No Other Choice? Ich meine, für mich ist es jetzt wirklich alter Hut. Ich habe den Film ja 6 Mal gesehen. Ich habe da total viel, mein Instagram-Algorithmus ist darauf trainiert. Das heißt, ich kriege total viel mit von dem Film. Ja, wie könnte man Leuten, die noch nichts von dem Film gehört haben, ungefähr erklären, worum es da geht?
Unser Protagonist, jetzt muss ich gucken, der
Köpfkreis
ist, Matsu, der ist am Anfang Papieringenieur in einer großen Papierfirma. Und wird dann aber schon direkt zu Beginn des Films entlassen, weil die Firma an eine amerikanische Investorgruppe verkauft wurde und die eben Stellen abbauen. Und er struggelt damit, dass er durch die Arbeitslosigkeit so seinen Status, wie er findet, in der Gesellschaft verliert. Er hat weiterhin Probleme, einen neuen Job zu finden mit Bewerbungen. Und das ist kein großer Spoiler, weil die Entscheidung dazu fällt schon sehr früh, dass er dann irgendwann den Entschluss fasst, dass er jetzt, wenn er sich auf einen, also genau, dass es jemanden gibt, der seinen Traumjob hat, den muss er ausschalten, um diesen Job zu bekommen. Aber wenn er Typen ausgeschaltet hat, hatte er noch immer das Problem, dass er auch in den letzten Vorstellungsgesprächen nicht genommen wurde, weswegen er auch seine Konkurrenz ausschalten muss und er sich dann eben auf die Suche nach den besten Mitbewerbern begibt, um die zu ermorden und am Ende auch noch seinen den Typen, der den Job gerade besitzt, zu ermorden. Das ist sein Plan. Und ob und wie er den umsetzt, darüber werden wir bestimmt im weiteren Verlauf der Folge sprechen.
Yes, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und Frage zum Einstieg. Wie hat der Film dir denn gefallen?
Ja, sehr gut. Also, ich habe ja schon, wie gesagt, ich bin ja hier zum zweiten Mal, um über einen Parkfilm zu sprechen. Das letzte Mal haben wir über Die Frau im Nebel gesprochen. Den hatte ich da schon 2 Mal gesehen, als wir den besprochen haben. Und war ja dann auch schon so total verzückt. Und habe ihn jetzt auch mittlerweile, ich glaube, noch 1 oder 2 Mal gesehen und auch ihn mittlerweile zu meinen Lieblingsfilmen gepackt. Bei diesem Film habe ich ihn jetzt natürlich, weil er gerade erst erschienen ist, erst 1 Mal gesehen und habe ihn ist mir wahrscheinlich vieles entgangen, was ich jetzt noch nicht nach dem ersten Sehen sofort alles verstanden habe. Ich fand ihn insgesamt zugänglicher als Die Frau im Nebel. Ich weiß, bei Die Frau im Nebel, ich saß hier mit meinem Notizbuch und dachte mir, ja, diesmal werde ich nicht am Ende sitzen, so, wie war der Kriminalfall, sondern habe mir fein Notizen gemacht von der ersten Minute an und dann, ich habe so Kommunikationswissenschaft unter anderem studiert und habe auch so ein paar Filmanalyse-Seminare gemacht und der Prof nannte das immer in die Handlungsfalle tappen und das ist mir, ich weiß genau auch, in welcher Szene passiert, nämlich in der Szene mit der, ich weiß, es ist so ein Popsong, der da läuft, während was sich dort abspielt auf dem Bildschirm. Ab dem Moment war ich einfach so gefesselt, dass ich mein Notizbuch komplett vergessen habe und nur noch den Film gefolgt bin und war total verzückt. Und dann, der ist auch relativ lang, 2,5 Stunden, aber ich habe den dann wirklich ohne es mitzubekommen, wie die Zeit vergeht, bis zum Ende genossen. Ja, schöner Film.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil, den ich da habe, dass ich ihn schon so oft gesehen habe, aber nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass du auch was über den Film zu sagen hast. Also ich muss sagen, für mich, ja, ich werde manchmal natürlich gefragt, wie ich den Film finde. Ich habe da gar nicht so eine gute Antwort drauf, weil der Film ist für mich einfach, gehört zu meinem Leben mittlerweile so dazu, kann man sagen. Ich habe ihn halt seit September wirklich jeden Monat gesehen, einmal. Jetzt ja auch vor 2 Tagen nochmal in der, quasi in einer Sneak Preview, also in einem Preview-Screening. Und ich muss sagen, ja, ich finde den auch, also ich finde irgendwie stilistisch haben die beiden Filme schon miteinander zu tun, weil sie so sehr, ich finde, die haben so eine sehr cleane, digitale, scharfe Optik, beide Filme, auch wenn sie von der Farbgebung nochmal anders sind. Ich finde Decision to Leave, den habe ich irgendwie fast so ein bisschen, sagen wir mal, heller in Erinnerung, weil der ja auch wirklich so, also der hat auf jeden Fall eine hellere Optik als diese dunklen Waldgebiete, durch die wir uns da irgendwie kämpfen müssen in No Other Choice. Aber No Other Choice ist ja auch ein abgründigerer Film als Decision to Leave, würde ich sagen. Auch wenn sich in Decision to Leave auch Abgründe auftun, aber es geht ja durchaus um Liebe. Und in No Other Choice haben wir eben dieses Liebes Element nicht, vielleicht kann man es so irgendwie ausdrücken, weswegen ich die Filme irgendwie mit so ein bisschen hell und dunkel assoziiere. Aber ich finde es trotzdem toll, dass Park es da schafft, trotz dieses scharfen Looks dieser Digitalkamera, verglichen mit seinen älteren Werken, die ja noch mit körnigem Bild so ganz viel zu tun haben, dass er es da schafft, durch diese ganzen Props, die er da benutzt, dass er so doch schon irgendwie so eine Retro-Flair aufkommen lässt. Das finde ich bei beiden Filmen ganz toll. Und ich liebe es eben, mich mit diesen Filmen auseinanderzusetzen und die Details zu entschlüsseln und ja, die Figuren näher kennenzulernen. Deswegen bin ich da irgendwie, ja, gar nicht mehr so objektiv vielleicht, wenn es überhaupt sein kann, bei so einem Film. Ich finde den auch ganz toll. Er macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, zu schauen.
Ich finde es spannend, dass du den als dunkler wahrnimmst, weil, also für mich war halt total faszinierend der Kontrast halt zwischen der brutalen Gewalt und halt auch dem schweren Thema, dann aber wirklich fantastisch durchkomponierte Bilder immer wieder und dazu halt aber so unglaublich alberner Humor. Also und da und unterscheidet er sich ja auch schon wieder von Die Frau im Nebel, der ja eher kein humorvoller Film war, sondern eben einer, der ans Herz geht. Und hier hat er halt immer wieder so Slapstick-Einlagen, wo ich halt wirklich laut gelacht habe.
Ja, ich würde auch sagen, der Film hat deutlich, sagen wir mal, offensichtlicheren Humor als Parks ältere Filme. Aber ich finde Parks andere Filme, angefangen von Oldboy mit dieser absurden Frisur und so und diesen, ne, das ist ja auch so, hat ja auch was ganz Körperliches. Aber ich würde, klar, das ist eine Beobachtung, die man durchaus machen kann, dass der Film eben so mit ganz viel Slapstick und ja, mit Manzu fällt von Melfeld rutscht über die Berge und so zu tun hat. Ja.
Also er ist halt der inkompetenteste Mörder, den man sich vorstellen kann. Und daraus zieht der Film sehr viel Komik. Aber zugleich, also diese, also wir spoilern jetzt auch, er begeht wirklich halt auch dann die Morde. Und nach dem ersten Mord, wenn er dann zu seinem Auto rennt, in so einem wirklich so einem Longshot, um so eine Kurve in so einem Herbstwald versucht sich seinen Gummianzug auszuziehen, während er rennt und hinter ihm die Witwe, die eigentliche Mörderin ist, durch verwickelte Umstände, mit der Knarre hinterher rennt, wie ein Shot zugleich so unglaublich poetisch und schön sein kann und
Ja.
trotzdem ja, einfach absolut lächerlich lustig. Das hat mich halt hier dann doch vom Hocker gerissen. Und du hast vollkommen recht, die Frau im Nebel hat auch lustige Szenen, aber hier dreht er das halt teilweise so auf die 11 und dann aber halt so durchkomponiert, dass es halt wieder trotzdem so ästhetisch schön anzusehen ist.
Ja, also das finde ich auch eine ganz tolle Szene. Vor allem, wie er dann im Auto sitzt und diese Töne von sich gibt. Da haben wir dann so schreit und komplett wahnsinnig ist, was da gerade passiert ist. Und auch das ist ein super Beispiel mit Sachen, mit denen ich mich dann gerne auseinandersetze, die eher so ein bisschen, ja, die ich mir so rauspicke, die jetzt gar nicht so viel für die Filmanalyse bringen letztendlich, die eher zeigen, wie genau Park da arbeitet. Weil die Frau Ara, die ja dann Witwe ist und quasi ihren Mann umgebracht hat, also das ist quasi das erste Opfer eigentlich von Manzu, sie sagt ja am Anfang des Films oder am Anfang, wenn man sie kennenlernt, aber sie möchte eigentlich bei dem ganzen Mist bei dem arbeitslosen Mann nur noch durch den Wald rennen und nur durch den Wald laufen und schreien, was sich dann später ja verwirklicht. Also so das ganze Foreshadowing, was Park da betreibt, finde ich ganz toll. Sodass man auch diesen Handschuh, den Manzu da trägt, das ist auch ja. Irgendwie finde ich das toll, man versteht ja, warum er es macht, aber wenn man drüber nachdenkt, es ist eine total absurde Szene, wie er da ankommt, so quasi als, ne, als der Gärtner ist der Mörder, ja. Er trägt ja diese Hochwasserhose, diese fetten Gummistiefel und dann eben diese Haushaltshandschuhe, also diese Koch, hier diese Herdplatten-Kochhandschuhe, um eben die Waffe zu verstecken, aber auch damit es irgendwie für ihn, glaube ich, nicht so schlimm scheint, was er da jetzt vorhat und so. Und auch diese Handschuhe, würde ich jetzt sagen, sieht man am Anfang auch auf dem Tisch der Familie liegen, wo er wohnt. Also in dem Haus, dass man das auch so, ne, so quasi Gegenstände aus seinem Haushalt benutzt, so ja auch die Waffe seines Vaters, die benutzt er eben, um die Morde zu begehen.
Ich glaube, die Handschuhe sind auch noch halt um so Schmauchspuren halt, also das halt um möglichst wenig Spuren in der Wohnung zu hinterlassen, was dann natürlich katastrophal schief geht.
Aber genau, aber warum zieht er sie denn dann aus? Er wollte ja nie durch die Handschuhe durchschießen, oder doch?
Ich glaube schon. Eigentlich hatte er das vor, aber er ist halt, wie gesagt, nicht so der Hellste. Also er ist nicht so geschickt oder so gut durchdacht, seine ganzen Mordpläne. Und dann geht das ja alles so komplett kolossal schief. Mhm. Und das war halt auch genau die Szene, wo ich dann nicht mehr auf mein Notizbuch achtete, weil das ist wirklich, wie das eskaliert, dieser erste Mord, ist fantastisch.
Ja, also vielleicht können wir nochmal kurz da, um uns auch nochmal reinzubringen. Also er gründet ja quasi, er findet nach 13 Monaten keinen neuen Job und genau. Gründet dann quasi eine Fake-Firma, um eben Bewerbermappen zu bekommen, um zu merken, wer ist eigentlich auf dem Jobmarkt, wen er ausschalten muss, wer besser ist als er. So, das ist so die Idee. Und dann findet er eben zwei Leute, die besser sind als er, um sich eben auf diese Position zu bewerben, die frei wird, sobald er dann den Typen umgebracht hat. Also er hat quasi drei Morde vor sich. Und dann sein erstes Mordopfer, Pommeau, der ist eben in der gleichen Situation wie er. Er ist auch arbeitslos und lebt auch im Wald mit seiner Frau. Und ganz toll generell, finde ich, wenn wir jetzt über die drei Mordopfer vielleicht sprechen, so als Aufhänger, dass sie sich in allen Opfern ja selbst irgendwie spiegelt. Weil genau. Pommeau, also Ara, die Frau, die geht ihrem Mann fremd. So. Und das kommt vielleicht auch daher, weil der Mann sich gar nicht mehr so als Mann fühlen kann. Also diese ganze Männlichkeitsidee von den Leuten, die ja eigentlich nur Männer sind oder nur sich als wäre fühlen können, wenn sie eben diesen Job in der Papierfabrik haben. Sie sind ja auch alle in der Papierfabrik aktiv und wollen davon nicht abweichen. Und sie geht ihm eben dann fremd. Und genau diese Angst wiederum hat ja Mansu auch, dass seine Frau ihm fremd geht. Also, und das ist jetzt so, wie er sich im ersten Mordopfer spiegelt, sodass diese Männer alles, irgendwie alle so eine Gemeinsamkeit haben.
Und rein sind auch noch beide Alkoholiker. Also Mansu ist trockener Alkoholiker genau. Und das Opfer ist massiv am Saufen die ganze Zeit.
Genau. Wobei da genau das letzte Opfer wiederum auch. Und dann gibt es eben diese tolle Szene, wie er Pommeau umbringen möchte. Und Pommeau denkt aber, es ist der Liebhaber seiner Frau, die quasi so in so einem Shakespeare-Drama, die dann sich quasi, es ist nur Platz für einen von uns und so. Da gibt es diesen Dialog, wo dann auch wirklich dieser Stilwillen Parks rauskommt und er dann dazu übergeht, also Park Chan-wook, diese Szene mit dem Dragonfly-Song da total laut zu machen und man hört eigentlich den Dialog nur, wenn man mitlesen kann. Also wirklich eine ganz tolle Szene, die einem erstmal total überfordert, finde ich, weil man hört die Musik, man muss diesen Dialog einordnen, da kommt die Frau noch dazu, also es ist totales Chaos, dann geht natürlich total schief, was dann da läuft. Aber das ist wirklich so die große Schlüsselszene, wo man wirklich weiß, in welche Richtung dieser Film geht, wie du ja auch schon dann bemerkt hast, dass du ab dann irgendwie gefangen warst von dieser Handlung.
Ich finde auch toll, den Moment davor noch, also die Szene davor, wo er will diesen Mann umbringen, weil es sein Konkurrent ist, aber er beobachtet dann, also als er das erste Mal in das Haus geht, um ihn umzubringen, stellt er fest, er ist nicht da, aber seine Frau hat gerade Sex mit der Affäre und dann geht er wieder raus und dann fährt weg. Und dann kommt ihm sein Opfer entgegen und dann hat er so viel Mitleid und will verhindern, dass er mitkriegt, dass seine Frau gerade mit ihm fremd geht, dass er ihn halt als diese Fake-Firma, übrigens eine Top-Idee, werde ich bei jeder Bewerbung in Zukunft immer so machen, dass ich erstmal selbst Stellenausschreibungen genau der Art mache, um das die Konkurrenz auszuchecken. Aber er ruft quasi zurück als diese Firma, um den Typen abzulenken, damit er nicht in sein Haus reingeht, damit er nicht unglücklich wird. Das ist so, das meine ich halt, dass er so wirklich einfach schlecht darin ist, ein Mörder zu sein.
Eine Szene, die ich am Anfang gar nicht verstanden habe, weil irgendwie, was interessiert ihn das denn? Aber er ist ja noch so mit sich am Hadern, ob er das alles so durchziehen möchte eigentlich. Und das ist auch ein Unterschied zum Buch. Ich habe mich nämlich am Anfang gefragt, wie Park das umsetzen möchte, weil im Buch ist natürlich so ganz viel innerer Monolog, Aushandeln beschrieben. Mhm. Das Buch ist auch sehr absurd, lustig, sehr brutal. Also der Film ist schon nah am Buch dran, auch von der groben Geschichte her. Aber das Buch hat halt diesen inneren Monolog und das lässt Park ja zum Glück weg. Wir haben da also keinen off Aufsprecher oder so. Aber im Buch gibt es halt viel mehr Erklärungen zu diesen Prozessen. Finde ich ziemlich gelungen, aber das ist im Film natürlich auch durch die Bildsprache dann. Also man merkt dadurch irgendwie, er hadert mit sich und er hat durchaus noch so eine empathische Seite eigentlich hat. Das passt jetzt ganz gut, dass wir das beim ersten Mord noch sind, weil da gibt es eben diese, finde ich, schon starke Symbolik, die sich durch den Film zieht mit der Schlange die ganze Zeit. Besonders so in der ersten Hälfte des Films. Und klar, die Schlange, typisches Motiv als Verführer und vielleicht kommt die Schlange am Anfang so häufig vor, weil, ja, weil man so eben in diese Welt reingeführt wird. Aber die Schlange ist auch eigentlich eine Warnung, weil, ich meine, der Film fängt ja auch mit einer Schlange an, mit einem Aal. Mhm. Und der Sohn fragt dann, das ist auch wieder wirklich, das sind so Details, aber der Sohn fragt dann, hä, essen wir eine Schlange? Nein, das ist der Aal. Und der Aal ist ja auch das Zeichen des Unglücks, dass man zu gefeuert wird. Er kriegt nämlich einen Aal von seiner Firma geschenkt, aber ein Symbol für, das war's jetzt für dich. Und dann gibt es eben ja mehrere Schlangen im Film. Es gibt ja noch diese Schlangenbiss-Comedy-Szene eigentlich, wo er dann auf die Frau trifft, die ihm das Blut aussaugt aus dem Biss. Aber es gibt eben auch die Schlange, die Ada ja davor warnt, ins Haus reinzugehen, bevor man zu eben den Mord begeht. Das finde ich ganz interessant, dass die Schlange eben so Unheil, also das Unheil bringt. Und ja, und die Symbolik fehlt dann ab der zweiten Hälfte des Films. Vielleicht ist dann eben, ja, weil der erste Mord passiert ist, hat die Schlange so ihren Job getan eigentlich. Das
vielleicht
ich,
als Sündenfall dann in dem Moment.
Genau.
Ja. Also ich weiß nicht, wie viel christliche Symbolik er da reinträgt, aber dadurch, dass ja auch ein zweites Symbol eben ganz stark Bäume in dem Film sind, was ja dadurch, dass es halt, also es ist ja Papierfabrik und wir kriegen auch ganz am Anfang schon so eine visuelle Parallele zu den Morden, dadurch, dass uns das mit diesem Häcksler als eine sehr brutale Art und Weise mit Holz umzugehen dargestellt wird. Und dann ziehen sich halt durch den ganzen Film immer wieder Bäume, also auch schon in der ersten Szene, die ja so total kitschig, traumhaft inszeniert ist, so super happy Familienleben.
Der Herbst kommt.
Genau, und da stehen sie so unterm Baum und es rieseln so die Blütenblätter auf sie hinab. Und dann eben hat er so sein Gewächshaus, wo er halt kleine Bonsai-Bäume zurechtschneidet und so. Und auch in einer Szene, wo er sehr gestresst ist, dann einen quasi verstümmelt, indem er da zu sehr an ihm biegt und einen Arm abbricht. Die eine Leiche wird unter einem Apfelbaum vergraben. Ich glaube, es sind noch mehr Bäume. Also natürlich der ganze Wald, in dem sich rund um den ersten Mord. Und ich glaube, es sind noch mehr Bäume. Genau. Und Dinge ein- und ausgraben kommt auch ständig vor. Also die Frau des ersten Opfers, die vergräbt ja dann die Waffe. Die gräbt er wieder auf, weil er hat ja noch was zu tun. Dann vergraben sie die Handys, die sein Sohn gestohlen hat. Und er vergräbt Leichenteile. Dann gräbt es die Frau wieder aus, während er dann sein letztes Opfer da bis zum Hals eingräbt, damit es sich nicht wehren kann. Es gibt so einige Sachen, wo ich mir noch nicht klar bin, was es damit auf sich hat. Aber das ständig wird irgendwas ein- und ausgegraben.
Also vielleicht, ich meine, das Hobby Bonsai, das führt ja auch dazu, dass er sich mit diesen Sachen eben am besten auskennt. Da ist er sich sicher, auch mit dem Papier. Und ich meine, klar, eigentlich absurd, dass er so ein großer Naturfreund ist und Bäume eben oder Pflanzen als sein Hobby hat, weil Papier wird ja nun mal aus toten Bäumen gemacht. Also eigentlich so eine gewisse Absurdität ist da auch drin, finde ich. Und ich finde es eigentlich plausibel, dass er die Tötungsmethoden so wählt oder so durchführt mit dem, was er kennt. Weil er vergräbt die Opfer auf skurrile Weise am Ende. Er vergräbt sie eben, die Leichenteile dann im Garten. Er möchte ja auch dann, sein zweites Opfer möchte er ja auch zersägen, was er dann nicht macht, sondern er bindet es mit diesem Draht zusammen und so. Und ich denke, das zeigt einfach nur, ja, dass er irgendwie sich da als Experte auf diesem Gebiet fühlt. Und am Ende, das Ende haut dann durchaus auch rein. Also ich lasse uns am Ende darüber sprechen, über die letzte Szene, weil ja irgendwie eigentlich das, was er sich geschaffen hat, dann so brutal zugrunde geht, so, ne, wenn die Bäume dann eben getötet werden. So. Also ich finde irgendwie, dass er sich diese Absurdität vielleicht gar nicht bewusst ist. Das würde ich sagen, ist da auch so ein Motiv, weswegen Park das so gewählt hat. Also Bäume und tote Bäume, das Papier irgendwie.
Ja.
Jetzt haben wir schon die Herbstsymbolik angesprochen. Vielleicht um das noch abzuschließen, dass der Film, ja, was bedeutet der Herbst für uns eigentlich, für uns Menschen? Und man könnte sagen, es ist ja eigentlich Ende und Neubeginn. Also, ne, du hast schon gesagt, die Bäume werfen ihre Blätter ab und der Film endet ja dann mit dem Kommentar, oh, ja, es wird kalt, also hört man, glaube ich, im Radio so. Es wird jetzt kalt, jetzt kommt der Winter. Also diese Morde passieren alle in einem Abstand von ein paar Wochen oder zumindest oder nur Monaten, also wahrscheinlich eher Wochen, wie es in dem Film dargestellt wird, oder Tagen sogar nur. Aber das ist quasi alles im Herbst und das ist so eine Zeit der Neuorientierung, würde ich sagen. Und dann ist es eben abgeschlossen, die Transformation am Ende des Films, weil, das ist jetzt eben auch ein Spoiler, er schafft es eben. Und das finde ich auch ja eigentlich unüblich. Und vielleicht ist deswegen der Film durchaus, der ist halt nicht so gefällig, würde ich sagen. Also einerseits für das koreanische Publikum, das ja auch internationales Publikum natürlich Mainstream-Produktionen feiert oder und das ist natürlich eine eher ungewöhnliche Erzählung, die wir hier präsentiert bekommen, weil natürlich der Mörder, der Serienkiller damit durchkommt und das wird überhaupt nicht mehr thematisiert eigentlich, was da ist, sondern klar, die Polizei löst es irgendwie auf, also du hast ja schon, wir haben ja schon gesagt, dass Ada, also die Frau des ersten Mannes, ja auch zur Mörderin wird, sodass sie ihm dann auch dabei hilft, das alles zu vertuschen später und er kommt dann quasi raus und schafft das, was er möchte und das ist ja eigentlich eine absurde Form, so eine Geschichte über einen Serienmörder abzuschließen.
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere die lieben Podcast-Kollegen vom den Abspann-Guckern, die haben immer dieses Beatsheet, wonach so klassische Hollywood-Drehbücher aufgebaut sind. Und da gibt es dann so am Ende des zweiten Akts immer den Beats, dass so The Bad Guys Close In, also so, wo der Held in Bedrängnis gerät. Und hier meint man eben auch, also in dem Fall ist er zwar der Bad Guy, aber man glaubt, ihn in Bedrängnis zu kommen zu sehen, weil die Polizei plötzlich bei ihm ist. Also insbesondere er glaubt das ja auch. Oh Gott, jetzt haben sie mich. Und dann ist es aber halt alles wieder nur so ein Red Herring, weil die wegen des Sohnes da sind, der halt seinen ganz eigenen Kuh am Laufen hat und der Handys aus dem Geschäft von einem Freund des Vaters klaut. Die Polizei wiederum dann ab da zwar präsent ist in dem Film, aber es kommt halt nie dieser Close-In-Moment, es wird ihm nie wirklich gefährlich, sondern es gibt zwar immer wieder so Momente, wo er Sachen glaubt, oh, jetzt können sie mir auf die Schliche kommen, wie wenn da der Fitzel aus dem Kofferraum raushängt oder sowas, oder sie eine Pistolenkugel finden und solche Geschichten, aber sie sind halt nie an dem Punkt, dass sie wirklich eins und eins zusammenzählen, dass er der Mörder ist, sondern sie halten ihn immer dafür das potenziell nächste Opfer und er muss sich da ja vorhüten, sagen sie ihm.
Genau, ja, das ist nach dem Mord von seinem zweiten Opfer, Shi Jo. Auch ganz toll, dass er dann sagt, ja, ich gebe Bescheid, wenn ich vermisst bin. Also das ist auch so ein super guter Joke gewesen, als die Polizisten dann abziehen. Das passt jetzt ganz gut, wenn wir beim zweiten Opfer sind, der Shi Jo, der arbeitet in einem Schuhladen. Und das ist ganz toll, da könnte man sich ja auch nochmal fragen, weil man sieht ja Manzo am Anfang auch in so einem Großhandel arbeiten. Und die haben ja Jobs, aber die haben nicht die Jobs, die sie wollen.
Genau, das ist halt ein Statusverlust. Also, so.
Genau, das ist ein Statusverlust. Ne? Und lass uns vielleicht kurz über die Männer sprechen in diesem Film, weil das ist, finde ich, das zentrale Thema des Films. Und da können wir auch ausräumen, warum der Film eigentlich relativ wenig mit Parasite zu tun hat. Das ist ja auch so eine, steht auf dem deutschen Poster auch drauf, der nächste Hit nach Parasite. Und ich meine, klar macht man das irgendwie aus PR-Gründen, aber ich finde, der Film hat herzlich wenig mit dem Film zu tun, außer dass es irgendwie um Kapitalismus geht. Aber das betrifft ja auch mehrere Filme noch. Also,
und ein Thriller ist. Habe auch irgendwie jetzt in der Vorbereitung so eine Handvoll Texte gelesen und so. Ich glaube, in fast jedem Stand sowas wie der neue Parasite oder der Film nach Parasite aus Korea. Also es wird wirklich ja auffällig oft die Parallele gezogen. Ja,
man hört dann nur so Kapitalismus, Arbeitswelt und dann ist es direkt so eingeordnet. Ja. Aber denk mal bitte daran, dass Parasite mittlerweile schon kam vor ja über 6 Jahren raus. Das ist schon super lange her.
Ja, aber Korea, machen die noch andere Filme? Ich glaube nicht, oder?
kaum. Also die Männer, wie würdest du denn diese Männer, die wir kennenlernen, vielleicht ausgehend von Manzo, aber auch, ich habe ja schon gesagt, dass ich diese anderen drei Männer so ein bisschen als seine Ebenbilder betrachte oder so, also die haben auch alle Sachen, die er auch irgendwie hat. Wie würdest du die denn charakterisieren? Was sind das für Männer, denen wir da begegnen?
Das ist auch so, ne? Ich habe vorhin das Video über die Manosphere erwähnt und da hat er so ein aktuelles Lieblingsthema von mir, greift ja auf mich so eine Krise der Männlichkeit einfach, dass wir hier Männer mit sehr fragilen Egos gezeigt bekommen, die sich komplett über ihren Job definieren und eben der Status, der mit dem Job, ich bin Ingenieur, einhergeht und in dem Moment, wo sie den verlieren, damit nicht zurechtkommen und damit jedes Selbstwertgefühl verlieren und gar nicht in der Lage sind, sich alternative Lebensentwürfe vorzustellen. In dem Kontrast dazu ist Mansus Frau ja unglaublich viel pragmatischer, geht sie mit der Lage um. Dass
alle
sie,
Frauen eigentlich.
Ja, ja, genau. Ne? Aber bei ihr fand ich es am beeindruckendsten, dass sie halt, sie sagte so, ja, als du mich geheiratet hast, war ich eine alleinerziehende Mutter, damit kommen wir auch klar. Das ist auch so, war einer meiner Lieblingswitze, wie immer so, ja, wir müssen halt Netflix kündigen und dann sind immer alle so entsetzt, so Netflix kündigen, also, weil sie der Untergang des Abendlandes ist, so tief sind wir schon gesenkt, gesunken, dass wir Netflix kündigen müssen.
Geil auch, dass dann, als er das dann so diesem potenziellen Chef dann auf der Toilette sagt oder so, was? Er guckt dann so kurz auf auch und sagt, ist auch so mega geschockt, ja. Genau, du meinst halt, weil sie quasi diese To-Do-List aufstellt und
genau,
so.
Genau, ne? Also sie ist einfach, für sie ist das so, ja, okay, ist halt eine neue Lebenssituation, müssen wir uns jetzt drauf einstellen, ich spiele kein Tennis mehr, ich suche mir selbst einen Job, wir werden das Haus verkaufen, so. Und für ihn ist halt genau dieser, und Auto, genau, ein kleineres Auto anschaffen und gerade halt auch dieser Verlust von, ich muss mein Haus aufgeben, was ja dann auch
das Haus seiner Eltern.
Genau, aber auch wieder die Parallele zum letzten Opfer ist, das ja auch seine Frau verloren hat wegen dieses großen Hauses so, also das wieder so dieses Statussymbol ist unglaublich wichtig und auch das Auto als Statussymbol, das sind halt eben so Dinge, über die sich diese Männer hier definieren, dass sie halt wirklich nur ihr Job und die Statussymbole, die sie nach außen präsentieren können als heile Familie, als ich bin wer, ich bin der Herr Ingenieur. Und dass sie halt nichts haben, also dass es einfach nur hohl ist, so, weil sobald sie das verlieren, haben sie am Ende nichts mehr, was sie glücklich macht.
Was ja seltsam ist, weil wahrscheinlich würden TherapeutInnen diesen Männern sagen, guckt doch mal, Männer, ihr habt doch irgendwie auch eure Hobbys, ihr habt doch auch was, für das ihr lebt. Das haben ja sogar alle Männer. Haben ja auch, wobei Shijo lernt man jetzt nicht so kennen, den Schuhverkäufer, aber die anderen Männer, die haben alle, würde man jetzt von außen betrachtet sagen, die haben doch ein erfülltes Leben im Sinne von, klar, okay, der Job, das Geld muss halt irgendwie trotzdem reinkommen, aber die haben Hobbys und die haben ein ausgestaltetes Leben durch, also die haben nicht nur den Job, würde ich sagen, die haben ihre Hobbys, die haben irgendwie die Begeisterung für diesen Hausbau, diese Natur, dieses Naturprojekt irgendwie, was der Letzte da macht. Manzo natürlich seine Bonsai-Bäume, sein Gewächshaus und das Handwerkliche, was er da schaffen kann. Und Pommo hat halt eben ja diese Liebe zur Musik und die Liebe zu diesen analogen Sachen. Von daher würde man ja sagen, ihr habt doch nicht nur diesen Job, ihr könnt doch viel mehr Männer, aber diese Männer erkennen das halt von sich gar nicht. Und dann spielt auch Sex noch eine große Rolle. Jetzt vor allem natürlich
bevor
für Manzo,
weil er... Bevor du dazu abbiegst, lass uns doch mal... Weil das ist ja im Grunde, weil du sagst, es ist Therapie, das ist genau, also wir haben ja diese super alberne Szene mit dieser Selbstwerttherapie, wo da die ganzen arbeitslosen Männer in so einem Kreis sitzen, sich an die Stirn tippen müssen und dann so Mantras vorgesagt
bekommen. Ich bin jemand Besonderes,
genau,
ich bin ein guter
Mensch. Das ist quasi das, was sie da gesagt bekommen. So, du bist auch ohne deinen Job, bist du was wert. Und wir kriegen es halt auf der bildlichen Ebene die ganze Zeit von dem Film gezeigt. So, ja, die haben alle was, sie könnten sich daran orientieren, aber sie klammern sich so sehr an ihren Job und stattdessen macht ja Manzu tatsächlich sein eigenes Mantra, aber sein eigenes Mantra ist no other choice. So, natürlich hätte er die other choice, aber er muss, statt sich zu sagen, ich habe Selbstwert, sagt er sich immer wieder vor, no other choice.
Genau, ein spannender Satz, weil der impliziert ja irgendwie, dass man eigentlich eine Wahl hat und sich das eigentlich nur mantraartig vorsagt, wenn man, also man denkt, man hat keine Wahl.
Ja, kommen wir jetzt schon tatsächlich in diese Kapitalismusrichtung. So, dann rein, aber du wolltest erst Sex machen, weil da habe ich auch noch ganz viel zu sagen.
Genau, weil Manzu ja an mehreren Stellen auch Wert legt darauf, dass er irgendwie so ein Hengst im Bett ist, sagt er mehrmals. Es gibt ja auch so ein paar Szenen, wo der Sex angedeutet wird und auch der Kontrahent von Manzu, also der wirkliche Kontrahent, der nämlich einen Job hat, und ja, der da irgendwie seine Frau auch so ein bisschen abwerben will, also dieser widerliche Typ, der das Haus auch kaufen will, also wirklich die Bedrohung in Manzus Leben.
Okay, aber der ist nochmal jemand anders als der Zahnarzt, oder? Den er ja.
Genau, der Zahnarzt, auf den ist Manzu ja nur eifersüchtig, das ist ja eigentlich ein astreiner Typ, der ist ja super nett eigentlich. Ja. Ich meine diesen Typen, diesen Schmierigen, der das Haus kaufen will.
Genau.
Von dem der Sohn dann ja auch quasi die Handys klaut. Und also das ist so diese Ebene des Sexuellen, wo Manzu gesagt bekommen muss, er kann doch auch noch was, oder? Also er will immer von seiner Frau da so bestätigt werden. Das gibt es auch noch, diesen Aspekt. Und ja, was ich auch noch, das zieht sich quasi auch seit Oldboy ein Stück weit durch Parks Werk, na eigentlich zumindest nur in Oldboy und Mr. Vengeance, sind diese Männer, die eigentlich dann nur die Sprache der Gewalt kennen oder die das so als alternativlos sehen, wie er in dem Film. Wir erfahren ja auch, dass Manzu Alkoholiker ist und sein den Stiefsohn, nennt man das Stiefsohn? Also es ist ja eben der Sohn seiner Frau, aber nicht sein Sohn, die Tochter, über die sprechen wir nachher auch noch kurz am Ende, denke ich mal. Der Stiefsohn, den hat er ja geschlagen, weil er behauptet hat, dass er, also er, weil die Mutter, weil die, genau, also weil er eifersüchtig war auf den Sohn irgendwie, hat die Mutter gesagt. Und deswegen kriegt man schon am Rande mit, Manzo hat auch eine Gewaltgeschichte. Und das zieht sich auch durch die Familie von Manzo. Ne, der Vater kam ja auch mit diesem Statusverlust oder mit seinem Leben nicht mehr klar. Er hat sich quasi das Haus ja durch die Schweinefarm gekauft, hat sich dann aber umgebracht, weil er durch den Vietnamkrieg versehrt war. Das erfährt man ja auch im Film. Und der Sohn von Manzo wird auch kriminell. Das heißt, es sind alles Menschen, die scheinbar keine Alternative kennen, außer irgendwie ihr Leben so in den Griff zu bekommen, was ja auch genau das reinspielt, was du gerade meintest, also diese, könnte man sagen, toxische Männlichkeit und vermeintliche Alternativlosigkeit.
Zumal der Sohn, also du sagst, der wird auch kriminell, im Grunde ist das ja auch so ein bisschen so ein Jungenstreich, aber klar, es sind irgendwie hohe Geldwerte, wenn du da irgendwie ein Dutzend iPhones klaust oder so, aber ich habe das jetzt noch nicht so als, dass der schon total verdorben ist, wahrgenommen, stattdessen halt, wie dann man zu ihm sagt, wie er darauf reagieren soll. Also sie werden dann, er und sein Kumpel werden geschnappt und man zusagt ihm halt so J.D. Mance-mäßig, du musst jetzt nur noch an deine Familie denken und deinen Nächsten eben nicht wie dich selbst liegen, sondern verraten, weil der Sohn sagt so, eigentlich war es meine Idee so und wir haben doch irgendwie hier, jetzt ist der gefangen worden, aber jetzt lass uns doch irgendwie da zusammen zueinander
lügen
stehen.
Vor allem, also ne, lüg einfach, damit du da rauskommst.
Genau,
und so, ne?
Also Manzu jedes sagt, Mittel ist recht. Genau, Manzu sagt halt, nee, lass den über die Klinge springen, lüg, sagt, dass er dran schuld ist, damit du halt straffrei davon kommst. Und das heißt, er, ja, sein Sohn da noch weiter verdirbt.
Wir haben auch diese Szene, wo ich mich lange gefragt habe, und ich habe jetzt zum Glück rausgefunden, was Park dazu gesagt hat, diese Szene am Ende, die so auch stilistisch so ein bisschen rausfällt, wo der Sohn diesen Albtraum hat, weil er seinen Vater beim Verstecken der Leiche beobachtet. Dann hat er diesen Albtraum und hat gesehen, dass der Vater eben diese Leiche verscharrt. Und der Albtraum setzt sich dann fort. Er geht ins Gewächshaus rein und wird dann auf einmal ganz klein und sitzt unter so einem Bonsai. Und da kommt der Vater, also Manzu, rein und beugt sich so über ihn. Und die Szene konnte ich lange nicht so entschlüsseln. Und jetzt hat Park dazu gesagt, dass der Sohn sich dann eben in den Fängen des Vaters befindet und eben nach dem Vater geformt wird. Und das ist ja genau das in dieser Szene, wie der Vater ihm dann vor der Polizei auch sagt, nee, du musst jetzt für deine Familie da sein, du musst kämpfen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, ein Verbrechen alleine zu begehen. Ja, also genau.
Sei nicht noch irgendwas so, ich meine theoretisch oder sowas.
Genau. Ich stell mir das so vor. Ja, also wirklich, ja. Okay, dann sind wir beim zweiten Mord, der wirklich, ja, wo man leider gar nicht so viel erfährt über die Person, die er da ermordet, der eben Schuhverkäufer ist, ne, und eigentlich das gar nicht so als wertig empfindet, der eben auch Ingenieur ist. Und dann sind wir.
Genau, aber dann
nochmal ja?
kurz, weil wir haben auch du sagst vorhin schon die Parallele hier wieder mit, sie haben beide eigentlich einen anderen Job gefunden, den sie aber in ihrem Status nicht angemessen empfinden. Sie fahren das gleiche Auto. Und vor allen Dingen kommt ja dann auch nochmal die Tochter rein und auch vor der scheint so irgendwie der Vater, also es wird überhaupt nicht explizit gemacht, aber so wie der sich vor der Tochter verhält, scheint er einerseits so ein bisschen Komplexe zu haben, dass er sich halt irgendwie, weil sein Status jetzt so niedrig ist, seine Teenager-Tochter da irgendwie,
die Tochter, du meinst die Tochter von
nicht von Manzu, sondern von dem Schuhverkäufer. Die kommt, als Manzu in dem Schuhgeschäft ist, um den auszuspionieren, kommt die rein und der Vater geht so ein bisschen duckmäusrig mit ihr um quasi. So. Der gibt's, also es wird nur ganz zart angedeutet, dass es dabei halt auch irgendwelche familiären Probleme gibt, die ich jetzt irgendwie auf so interpretiert, aber das ist eben auf das geringe Selbstwertgefühl des Vaters zurückzuführen. Aber auf jeden Fall ist er auch dadurch mit hier ja quasi irgendeiner Form Familienmensch sein, aber nicht wirklich können, auch nochmal eine Parallele zu aufgebaut zu Manzu.
Dann sind wir so langsam bei dem dritten Mord, den ich wirklich, das sind wirklich meine Lieblingsszenen. Ich finde, das ist einfach, das ist so toll erzählt und da geht es auch dann los quasi, ähnlich wie bei The Wailing wird da so ganz viel über den Schnitt auch gemacht. Diese Auflösung des Films passiert eben dann in dem letzten Drittel des Films, wie dann Manzu auf der Insel von Son Chol ist und Park Ki-soon finde ich so einen tollen Schauspieler. Der ist ja dieser Influencer und irgendwie so wirklich so Manzus Ebenbild, weil er eben genau den Job ja hat und auch so auch auf sein Haus so viel Wert legt und irgendwie, man merkt schon, dass Manzu, als er dann diese Videos guckt auf Instagram, er ist da schon so ein bisschen neidisch auf ihn eigentlich. Und ja, und Park, Park Ki-soon, ich finde das so toll gespielt, auch so dieses Detail, dass er ja quasi sich immer so ein bisschen auf die Brust klopft, wenn er da irgendwie seine Shots trinkt und er ist so ein ganz begeisterter Whisky-Trinker. Natürlich gibt es auch die Szene aus dem Trailer, wie Manzu dann eben diese.
Aber das ist ja auch wieder nur Fake. So. Er behauptet, ein begeisterter Whisky-Trinker zu sein, aber ich glaube, kein irgendwie Whisky-Aficionado würde irgendwie diesen super teuren Whisky aus so kleinen Schottgläsern einfach die ganze Zeit wegexen, sondern die würden halt irgendwie versuchen, da Geschmack rauszukriegen.
Ja, das ist, glaube ich, so koreanische Trinkkultur. Ich glaube auch nicht, dass die Whisky-Leute, ja, okay. Whisky-Kenner dann so Bombshots machen würden.
Nein, das hast recht nicht.
Ja, ja. aber also ich finde das irgendwie. Das ist so fulminant, wie die dann da beide sind. Und Manzu ist ja trockener Alkoholiker und skippt dann immer das Zeug weg. Und dann kommt eben wirklich so der letzte Sündfall noch, wie er dann quasi diesen Bombshot trinken muss, weil das Bier kann natürlich nicht wegkippen. Hm. Und ich finde diese ganze Szene, wie die beiden sich da ja so in Rage reden und dann auch trinken, ich finde das so toll. Und das ist so dieser Männerbund, der da entsteht irgendwie. Das finde ich so lustig und toll gemacht. Also ich bin da wirklich, diese Szene kann ich mir, glaube ich, immer wieder anschauen.
Hm. Ja. Habe ich gar nicht mehr zu sagen. Also ich habe das mit dem Fleisch nicht ganz verstanden. Er füllt den ja ab, dann gräbt er ihn ein und auch schön in Klarsichtfolie, damit man die Erde nicht an ihm spürt, an ihm aufdecken kann. Und um ihn dann noch mehr Alkohol einzuflößen, quasi als Alkoholvergiftung. Aber das kombiniert er mit rohem Fleisch. Also vielleicht ist das so ein Wissen, das ich glaub, nicht habe.
Ich hab das tatsächlich auch gestern erst entschlüsselt, weil am Anfang dieser Szene legt der Wert darauf, dass Son Chol viel Wurst ist. Mhm. Also das heißt, er übergibt sich dann ja von diesem Hackfleisch und das ist so, damit er das auch plausibel ist quasi, dass dann die Wurst da liegt und so. Also das ist schon so, irgendwie hat das mit diesem, einfach damit was zu tun. Mhm. Ich finde die Szene aber in dem Sinne toll und gelungen, weil ich finde, das hat so eine unglaubliche Brutalität, was er da macht. Und ich finde, das muss man auch zeigen. Also weil sonst sind die Morde ja, sag ich mal, zu Slapstick-mäßig rübergebracht worden bisher. Und dass man so sieht, okay, das ist wirklich ekelhaft, was da passiert. Und das macht Manzu wirklich auch nicht mehr zu einem coolen Typen so. Da kippt dann so ein bisschen die Stimmung einem gegenüber. Und dann kommt eben, die Auflösung des Films ist ja schon, dass Manzu im Grunde das alles nur schaffen konnte, weil sich zwei Frauen hinter ihn stellen. Mhm. Also seine Ehefrau, aber auch die Ehefrau seines ersten Opfers. Ohne diesen Komplott, ohne diese Geheimniskrämerei der Frauen wäre das alles nichts geworden. Dann wäre Manzu halt jetzt im Knast. Und das finde ich auch eine interessante Aussage.
Und ich komme jetzt gerade noch mal auf die Schlange und die Bäume zurück. Und ich glaube jetzt tatsächlich, dass da halt so eine, weil du eben auch sagst mit dem Bier, das ist der letzte Sündenfall, dass das so eine umgedrehte Paradies-Metapher ist. So. Also die Schlange, die als Bote das der Sünde kommt und die Leichenteile, die Manzu entsorgt hat, die hat er ja unter einem Apfelbaum vergraben. So, das wird ja auch in der Bibel oft, dass der Baum der Erkenntnis ein Apfelbaum ist, zumindest in der bildlichen Kunst so dargestellt. Und die Frau in dem Moment, in dem Manzu da den letzten Mord begeht, buddelt halt die Frau im Garten das Loch, um zu gucken, ist der Mann wirklich ein Mörder? Und dann, während der noch dabei ist, den Mord zu begehen, ruft sie ihn an, um ihn zur Rede zu stellen und entscheidet sich dann in diesem Gespräch, zu ihm zu stehen. Und in dem Moment begeht sie halt aus den Sündenfall. Halt, statt in der Bibel, wo halt Eva Adam den Apfel gibt, ist halt dieses Telefonat hier umgekehrt, dass er in dem Moment ihr die Sünde überträgt und sie sagt ja, okay, ich stehe zu dir, ich mach da mit und eben ihn deckt.
Da habe ich noch eine Sache, die ich gestern auch nochmal gemerkt habe, vorgestern, die ich mir auch nochmal genau überlegen muss. Vielleicht hast du da jetzt direkt eine Antwort drauf, aber es ist nicht leicht zu entschlüsseln vielleicht. dass, also ich muss noch mal dran denken, das ist mir auch noch mal aufgefallen auf der stilistischen Ebene, wie toll Park eben diese moderne Technik integriert auch in seine Filme, dass man das nicht so, ja, also dass man immer diese Videocalls hat und dann sieht man immer noch was im Hintergrund und Manzo ist ja auch irgendwie so ein Ehemann, der dann wirklich einer der Ehemänner ist quasi, die, der immer ans Telefon geht, was ja auch nicht selbstverständlich ist, sondern man drückt die Frau nicht weg, sondern man ist auch an der Beziehung zu der Frau ernsthaft interessiert. Mhm. Also Manzo geht ja auch, wenn er in dieser Whiskybar sitzt und Apfelsaft trinkt, geht er auch ins Telefon und macht sich das Leben dadurch ein bisschen schwerer. Und man hört bei dieser letzten Szene, bei dieser, die so ganz toll gegengeschnitten ist, hört man quasi, ähnlich wie bei Decision to Leave, da gibt es ja auch diese Szene im Verhörsaal, wo dann immer unterschiedlich scharf gestellt wird und so, hört man quasi nur Manzus verrauschte Stimme, während man die Frau immer klar hört, egal wer zu sehen ist. Mhm. So, das heißt, man hört Manzo eigentlich nur so aus dem Hintergrund. Vielleicht einfach ein Zeichen dafür, dass die Frau jetzt die letzte, also am Drücker ist und quasi die Entscheidung treffen muss. So, aber das, wie gesagt, habe ich jetzt nicht weiter mir überlegt eigentlich, aber das wäre nochmal, eigentlich könnte man nochmal drauf achten beim Schauen des Films, warum Manzo da eigentlich nur so undeutlich zu hören ist am Ende. Komplett. Und ja, Parasite-Vergleich, lass uns den mal kurz aus dem Weg räumen. Also ich meine, muss man da überhaupt noch was sprechen? Ich habe mir da eher so diese Sachen zum Kapitalismus nochmal notiert. Also, dass es ja in Parasite eigentlich um einen Klassenkonflikt geht und da auch durchaus die Komponente drin ist, dass die untere Klasse sich selbst das Leben schwer macht, also die Arbeiterklasse, die kämpfen ja in Parasite auch gegeneinander um die Gunst der Reichen und dass es hier eigentlich auch darum geht, dass die Mittelklasse sich das Leben gegenseitig schwer macht oder die sich quasi als Konkurrenten sehen, das finde ich da schon drin, also hier geht es eher um Status Quo und gar nicht um Aufstieg, sondern nur, dass man sein Leben eben behalten kann, so wie es jetzt ist und natürlich auch ein perfektes Zeichen für so eine kapitalistische Ellbogengesellschaft, also dass man da eben niemandem was gönnt, obwohl man ja eigentlich gar keinen Schaden unbedingt davonträgt, wenn es anderen Leuten auch gut geht und Manzus Entscheidung, die haben wir jetzt ja am Anfang dargestellt, ist sehr rational, wie man dem Kapitalismus auch zuschreiben würde, eben dieses rationale Verhalten, dieses
ja, halt so logische. Genau, also er macht ja, also auch durch dieses Mantra No Other Choice, quasi die Grundthese des Films ist dieses berühmte Zitat von Frederick Jameson, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Dass eben dieses, dass diese Männer sind nicht in der Lage, sich einen anderen Lebensentwurf vorzustellen. Deswegen haben sie no other choice. Ne? Es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Mhm. Da muss ich natürlich sofort an, das haben wir in den Merkel-Jahren ungefähr 2 Millionen Mal gehört, diese Entscheidung ist alternativlos, denken. Als ich das dann gegoogelt, ein bisschen hinterher recherchiert habe, habe ich erst gelernt, dass Merkel ihrerseits da schon Margaret Thatcher mit zitiert, die damals schon immer sagte, there's no alternative zu ihren Entscheidungen, dass eben eine, und das ist ja einfach eine dreiste Lüge, so, weil genau das ist Politik. Politik ist immer die Entscheidung, wie wir leben wollen. Und gerade prokapitalistische, konservative Politikerinnen sagen uns hier, es gibt keine Alternative. So. Der Kapitalismus ist, und die Gewinnmaximierung ist das einzig Mögliche. Und der Film, also und das ist wiederum, wird ja aufgegriffen mit dem Zitat, wir können uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Und der Film zeigt uns ja am Anfang, zeigt er uns ja gewissermaßen die Alternative, indem als Manzo uns eingeführt wird, er ja ganz zaghaft die Solidarität heraufbeschwört. Da haben wir so drei lustige Kollegen und er steht halt vor denen und hält so eine reißerische Rede, was sie den neuen Besitzern der Firma sagen sollen, um nicht entlassen zu werden oder zumindest um für ihre Jobs zu kämpfen. Und bei dem allerersten Versuch ganz zaghaft, wo er wieder Rede kriegt, gibt er halt sofort die Solidarität auf und lässt es sofort fahren, um sich dem System zu beugen, dass nur das Individuum für sich kämpfen muss und gegen alle anderen, statt halt die Option zu wählen, sich solidarisch zu zeigen und so sich gegen das System zu stellen, um nur dann am Ende da zu landen, dass er zwar als Individuum vermeintlich gewonnen hat, aber wir sehen halt am Ende, das System hat gewonnen. Dadurch, dass er das letzte menschliche Rädchen im komplett maschinenbetriebenen, KI-betriebenen Werk ist. Und dass wir uns halt natürlich auch denken können, es ist noch eine Frage Zeit, bis auch sein Job wegrationalisiert wurde. So, dass halt dieses seine Entscheidung und seine Lüge, dass there's no other choice, sich zu dem kapitalistischen System zu bekennen, am Ende halt zu seinem und dem Niedergang aller anderen aus der Arbeiterklasse führt. Das ist für mich die Kernaussage, ja. Dieses neben der männlichen, neben den schwachen männlichen Egos ist das die zweite Kernaussage,
ja, des Films. Da gebe ich dir recht. Ich finde dadurch auch, durch dieses, was du gerade über den Kapitalismus erzählt hast, und die Frage, ob es wirklich keine, ob es Alternativen gibt, ob es keine Alternativen gibt, ob das nur so eine politische Agenda dahinter steckt, ist das letzte, weil der Satz kommt ja mehrmals im Film vor, Ojatsuga Opta, und ist das letzte Ojatsuga Opta, also das letzte No Other Choice von den Leuten, die neu einstellen, ist es nicht vielleicht das einzige No Other Choice, was wahr ist? Weil dass diese künstliche Intelligenz oder die Automatisierung, vielleicht, die Leute sprechen immer über KI, aber ich finde, das ist eher Automatisierung, da hängt natürlich damit zusammen, aber ne, das ist ja alles automatisch in dieser Fabrik, was da abläuft und klar durch KI gesteuert wiederum. Ist das nicht wirklich ein Weg, den die Leute nicht mehr aufhalten können? Ist das nicht wirklich alternativlos im Sinne von, um noch am Markt bestehen zu können, müssen wir das jetzt tun? Da ist keine andere Wahl mehr. Und deswegen wird Manzu ja auch seinen Job verlieren in den nächsten 10 Jahren, wenn er dann vielleicht auch in Rente geht oder so.
Also das ist halt die Kapitalismus-Logik. So, in dem Moment, wo du dich auf das Spiel so einlässt und dich dem so verpflichtest, wie Manzu das macht, wird das in letzten Endes dazu führen, weil Kapitalismus immer auf Monopolisierung und auf Effizienzsteigerung hinausläuft. So.
Und das hat Manzu dann ja quasi verinnerlicht für sich. Genau. So, und nimmt diese, ja klar, das ergibt Sinn.
Ich meine, die hätten ja auch, also das erste Opfer hätte ja seinen Plattenladen aufmachen können. Manzu hätte irgendwie
das Plattencafé.
Genau, das Plattencafé. Zweite, oder Manzu hätte halt sich mit seinen Bonsais zufrieden geben können. Und das zweite Opfer mit seinem Schuh verkaufen und so weiter. Weil sie hätten ja in der einen oder anderen Form aus dem System aussteigen können. Aber haben es halt nie gemacht. Da nochmal zu den, du wolltest eher noch auf die Kinder kommen, weil da hatte ich mit Christiane drüber geredet, dass ich mir so auf das kleine Mädchen keinen Reim machen konnte. Und da hat Christiane was gesagt, was mir so, glaube ich, die Augen geöffnet hat.
Also die ist ja vielleicht so, noch zu erklären, auf so einem Autismus-Spektrum vielleicht so, verortet oder so. Also die, so wird's uns die ist so, genau, die ist quasi, die spricht immer das so bedeutsame Sätze nach, die sie hört.
Genau, so, und sonst sagt sie nichts, oder zumindest nicht viel. Also Manzu behauptet, sie würde gar nichts, aber so hin und wieder hat sie schon auch eigene Sachen geäußert. Das ist dann vielleicht auch wieder symbolträchtig, dass er das dann nicht mitbekommen hat. Und sie spielt halt Cello und wir hören sie halt die ganze Zeit nur zwei Töne spielen. Und die Eltern kriegen aber von der Cello-Lehrerin gesagt, sie ist unglaublich talentiert.
Ja.
Und und wir kriegen auch von dem Film angedeutet, und genau deswegen soll sie halt auch noch teureren Unterricht bei irgendeinem Meister bekommen. und wir kriegen auch angedeutet, dass da mehr ist, weil sie halt in einer Szene zum Beispiel so ein Cello-Konzert sich im Fernsehen anguckt und davor sitzt und die Finger nachgreift. So, und ganz am Ende des Films hören wir sie dann tatsächlich Cello spielen und merken, sie kann das. Und sie hat es halt einfach nie gezeigt. Und sie hat halt dieses Cello-Spielen nur für sich gemacht. Sie hat halt sich eben diesem Leistungsdruck, diesem Status, man muss irgendwie nach außen zeigen, wer man ist, was man hat, komplett entsagt, sondern für sie ist halt ein Cello ein Ding, was sie nur für sich macht und nicht für andere. Und deswegen hatte sie halt nie irgendwie einen Anlass dafür, das irgendwie
das ist,
ihrer Familie fortzuführen, so, sondern da hat sie halt geübt, da hat sie halt ihre Technik verfeinert und dann hat sie für sich Cello gespielt. Und das ist ja genau das, was der Film uns als Alternative zu diesem kapitalistischen Kampf aufmacht, sodass du halt, mach dein Ding, finde deinen Selbstwert jenseits deiner Arbeit.
Weil Manzu und Miri, also seine Frau, sie ja nur zum Cello-Spielen schicken, weil sie dann behaupten, damit kann sie später Geld machen.
Mhm.
So, damit kann sie dann später irgendwie selbstbestimmtes Leben führen, weil sie ja sonst diese Einschränkung hat, so die sie ja sonst durchs Leben mitzieht irgendwie. Und genau, aber am Ende vielleicht, ne, auch das, auch so ein also offenes Ende in dem Sinne von, vielleicht nimmt sie es jetzt ja auch an, so, weil, Manzu zieht sich den Zahn, der hat einen Job, die Tochter spielt jetzt Cello, alles ist toll. So, also alles ist aufgelöst. Finde ich ein tolles, offenes Ende. Und Park hat über die Tochter gesagt, was ich noch nicht ganz verstanden habe, was ich aber durchaus hilfreich finde, sie sei das Orakel des Films. Und sie spricht ja immer so wirklich auch in tollen Momenten Sachen nach, wie am Ende so die Käfer fressen die da alive oder so. Sagt sie am Ende ja noch irgendwie. Also sie hat immer so die richtige Gespür für die richtigen Sätze. Aber genau, sie weiß ja dadurch auch, wie die ganze Familie eigentlich von dem Mord. Und das ist auch der große Unterschied zum Roman, dass Park sich eben gefragt hat, was wäre denn, wenn die Familie von dem Mord eben weiß und wie steht sie dazu? Das ist so das, was Park noch wichtig war zu erzählen. Aber die Tochter finde ich ganz toll, weil sie eben so dieses noch so ein unklares Moment in den Film reinbringt. Und das, die macht mir auf jeden Fall Spaß, auch nochmal mich damit zu beschäftigen in Zukunft mit dem, was die Tochter eigentlich wann sagt. Auch nochmal vielleicht der Hinweis zum, wenn man den Film nochmal schauen möchte.
Die nächsten 6 Male.
Die nächsten 6 Male, genau. Also ich habe jetzt noch so ein paar Sachen auf dem Zettel, die eher so ein bisschen ungeordnet sind. Vielleicht nochmal stilistisch kann man sagen, habe ich ja schon gesagt, so dieser digitale Look mit dem, was man eigentlich so analog alles präsentiert bekommt, finde ich ganz toll. Der Film ist meiner Meinung nach, ja jetzt im Vergleich zu Decision to Leave zum Beispiel, das ist im letzten Film, wo man ja auch viele Szenen so bei Tageslicht hat und gerade auch so die letzten Szenen, wo die Sonne dann untergeht und so. Also der Film ist so deutlich heller und der Film ist schon sehr dunkel, so fast so märchenhaft gehalten durch diese Waldfarben irgendwie. Und Setdesign ist wieder von Leo Song-hee, also die auch schon in den letzten Filmen von Park zusammengearbeitet hat, ich glaube seit Oldboy, also das erkennt man auch wieder, dass da irgendwie viel Liebe zum Detail drin steckt. Dann gibt es noch so dieses Kostüm, was Manzu da anzieht, was ich sagen würde, ist vielleicht von Charlie Chaplin inspiriert, weil er ja am Anfang einen Bart hat und am Ende wieder, aber während der Arbeitslos ist es nicht. Das heißt, ne, Modern Times, also quasi geht dann wieder zur Arbeit und das gehört für ihn dazu. Und das wurde auch häufig in Interviews zitiert, dieser Satz von Charlie Chaplin: Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot. Also auch so dieses Verhältnis von wegen, eigentlich wirkt schon albern, aber eigentlich ist es auch schrecklich, was man da sieht. So.
Da könnte man auch, glaube ich, nochmal auf die Kameraeinstellungen gut achten. So, weil die Parallele zu Charlie Chaplin hat sich natürlich durch die Slapstick-Einlagen auch ganz stark aufgedrungen.
Ja. Dann sind mir noch Sachen aufgefallen, die eher so Fun Facts vielleicht sind. Dass Lee Byung-hun hat in Interviews nämlich gesagt, oder Park hat über ihn gesagt, er hat so lange nicht mit ihm zusammengearbeitet, weil er eigentlich immer verzweifelte Charaktere darstellen will in seinen Filmen. Und Lee Byung-hun sei zu schön, seine Haut wäre zu firm, also zu straff. Und genau das sagt auch Ara, dass sie bestimmt für die Rolle nicht genommen wird, weil sie ist ja Amateurschauspielerin, weil ihre Haut noch zu gut ist. Also da wird das quasi wieder gespiegelt in dem Film. Und da der Film ja eigentlich in den USA spielen sollte, sollte diese große Kostümparty eine 4th of July Party sein und mit amerikanischen Thematiken aufwarten. Das wird jetzt trotzdem noch nach Korea übernommen, weil der Film spielt ja im Herbst an Halloween, sodass dann quasi dieses Thema sich ein bisschen durchzieht, weil sie ja als, wie heißt der, John Smith und Pocahontas verkleidet sind in der Tanzszene. Das heißt, das hat Park dann eigentlich noch von diesem amerikanischen Drehbuch drin gelassen, was ja eigentlich relativ seltsam ist.
Da habe ich auch noch kleinen random
klar,
Gedanken.
Klar, jetzt ist der Zeit für die Fun Facts.
Das nächste Symbol, was sich durch den Film zieht, sind ja Schuhe. Also wir beginnen ja auch in der ersten Szene, dass man zu seiner Frau die Schuhe schenkt und dann macht sie noch so einen Witz. Oh, du bist aber sehr, sehr selbstbewusst, weil man soll doch Geliebten keine Schuhe schenken, weil damit laufen sie zum nächsten. Dann haben wir, wie gesagt, den zweiten Mord des Schuhverkäufers und dann eben diesen Ball, wo sie mit dem Zahnarzt tanzt und dabei diese Schuhe trägt und er eben ganz stark denkt, sie ist jetzt zum nächsten gelaufen.
Ja, stimmt. Sehr guter Punkt. Also das ist so, ich weiß, sagt man das nur in Korea oder sagt man das auch hier?
Ich habe das noch nie gehört tatsächlich.
Okay, ich kenne das nämlich aus Korea, dass man, es gibt so natürlich, ja, so gewisse so Schenkregeln, schenkt zum Beispiel keine Schuhe, sonst laufen die halt dir weg und so. Das,
ja, ich kenne das, dass man keine Messer schenkt in Deutschland.
Genau,
sowas.
Ja. Ja, sehr schön. Auch noch ein gutes Detail, guter Punkt. Es wird vielleicht Leuten, die Koreanisch lernen, aufgefallen sein, dass der Filmtitel an einem Stück geschrieben ist, also sehr dicht oder sogar obda. Und normalerweise würde man zwei Leerstellen lassen, aber das ist ist vielleicht so ein bisschen bei Filmtiteln, kann man da irgendwie so ein bisschen was neu schöpfen, also sich über die Grammatik hinwegsetzen. Aber auch schön, dass da so keine Leerstellen für Alternativen gesetzt werden. Also das ist quasi, man sagt diesen Satz so mantraartig vor sich hin, sodass es dann quasi wie zu einem Wort wird. Das finde ich ganz schön. Und Park hat den Film eben umbenannt im Vergleich zu The Ex, weil er den Satz selbst oft sagt. Also er sagt es selbst sich mantraartig oft vor, es gibt keine andere Wahl. Ist als Regisseur vielleicht auch gar nicht so doof, dass man jetzt sagt, wir machen das jetzt so, haben eh keine andere Möglichkeit jetzt mehr. So stelle ich mir das irgendwie vor in dem Zusammenhang.
Ja, sonst kannst du wahrscheinlich nicht alle 3 Jahre deinen Film raushauen, sondern dann wirst du so Kubrick-mäßig, genau, dass du 20 Jahre brauchst. Ja. Obwohl, anscheinend hat er ja für den auch 20. Trotzdem haut er alle 3 Jahre einen neuen raus.
Ich hoffe, da müssen wir nicht so lange warten. Ich hoffe, die nächsten 2, 3 Jahre kommt wieder was. Und wir haben noch gar nicht über den roten Stift gesprochen. Weil Manzu, auch das ist ja wieder ähnlich wie der Bart, am Ende legt er eben diese Marotte ab, dass er sich alles auf die Hand schreibt mit diesem roten Stift. Am Ende, im letzten Vorstellungsgespräch, wo dann ja alle ausgeschaltet sind, ist er quasi komplett befreit und muss diese Notizen nicht mehr machen. Wie hast du das denn irgendwie eingeordnet? Ich habe da auch noch nicht so eine richtige Erklärung für, was es mit diesem roten Stift auf sich hat, was ja so eine sehr bedrohliche Farbe eigentlich ist, mit der er dann ja auch quasi die Mordopfer präpariert, also die Mappen von denen. Ist Manzu einfach ein nervöses Kerlchen oder sehr unsicher? Hast du, glaube ich, auch gesagt, ne, dass du Manzu ja für in seiner Männlichkeit auch als unsicher empfindest.
Ja, das schon auf jeden Fall. Ja. Vielleicht spielst du damit hin. Und tatsächlich ist das so eins dieser Details, die mir jetzt beim ersten Gucken noch durchgegangen sind.
Dann finde ich es generell ganz toll, und das ist jetzt so mein letzter Punkt, was dann auch zum Ende geht. Also am Ende haben wir ja Manzu, arbeitet in dieser verlassenen Fabrik, weiß gar nicht, wie er sich da verhalten soll. Wir hören über diese ganze letzte Szenerie hören wir ein Stück, das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Französisch, Le Badinage, das heißt, das Geplänkel, also etwas sehr, sehr Unernstes eigentlich, wo das Stück irgendwie schon relativ finster ist, würde ich sagen, weil ich bin auch kein Musikkritiker. Das hören wir dann eben, was die Tochter eben spielt. Das ist übrigens kein Original Score, das Stück gibt es eben verschieden interpretiert. Und Manzu geht in die Fabrik und da kam mir auch schon beim ersten, zweiten Gucken so der Gedanke, es ist doch so absurd, dass der Kapitalismus es geschafft hat, dass wir uns quasi, ich sag jetzt wir, aber in dem Film ist es ja quasi auf die Spitze getrieben, um Jobs schlagen. Also wir gehen quasi zu Vorstellungsgesprächen, ziehen uns ordentlich an, trainieren dafür, üben, wollen andere Leute ausschalten. Dabei wollen wir einen Job, das heißt, wir wollen für eine Firma arbeiten, die mit uns eigentlich nur existieren kann, die mit uns Geld verdient. Wir machen also im schlimmsten Fall Leute wie Elon Musk eigentlich noch reicher, indem wir eben für solche Firmen arbeiten. Aber der Kapitalismus oder der vielleicht auch Neoliberalismus, also auf jeden Fall der moderne Kapitalismus, musste ja auch erst lernen, damit quasi die Arbeit in die Fabrik zu bekommen. Und jetzt ist es mittlerweile so weit gekommen, dass wir quasi freiwillig dahin rennen, weil wir eben keine Alternativlosigkeit mehr kennen. Das hast du jetzt ja auch gesagt, diese Systemfrage. Das finde ich auf jeden Fall ganz toll in dem Film auch dargestellt, weil mit was für einem Scheiß, ich meinst du jetzt wieder rumschlagen muss, im Stau stehen und eben dieses einsame Leben in dieser Fabrik, das finde ich ganz toll nochmal dargestellt und hat für mich einen ähnlichen Impact gehabt wie Decision to Leave eigentlich, auch wenn es nicht so emotional ist, aber so diese Realisation, boah, das ist jetzt dein Ziel gewesen, also so dieses, dieser Albtraum eigentlich, ne? So, das finde ich nochmal eigentlich ganz toll zusammengefasst am Ende. Und jetzt möchte ich nochmal eine Lanze brechen für das Buch The Ex. Besorgt euch das alle. Es ist in Deutschland, glaube ich, schwer zu bekommen. Es ist ausverkauft. In Korea ist es jetzt natürlich neu aufgelegt worden. Vielleicht wird das ja in Deutschland auch passieren. Es gibt es, glaube ich, wie heißt das nochmal? Das hat in Deutsch so einen geilen anderen Titel. Ich bin auch übrigens ganz froh, dass der No Other Choice Titel so übernommen wurde. Aber das Buch heißt irgendwie der, ich krieg's gerade nicht hin, wie das auf Deutsch heißt. Das ist ganz, ganz albern irgendwie. Der und der, nee, ich kann es gerade nicht hinbekommen. Ich poste es auf jeden Fall unten hin. Und werde jetzt noch ein Zitat am Ende bringen, was nochmal zusammenfasst, was ich gerade erzählt habe. Wie der Kapitalismus es eigentlich hinbekommt, die Leute so, ja, für dumm zu verkaufen vielleicht. Das Zitat finde ich auf jeden Fall auch ganz toll. Du duschst dich gründlich, ziehst dich mit Bedacht an, suchst das richtige Maß zwischen Selbstgewissheit und scheinbar müheloser Genialität. Du willst nicht selbstverliebt sein, aber ebenso wenig ein Speichellecker. Du triffst dich, sprichst, diskutierst. Vielleicht gehst du mit dem Interviewer sogar durch die Werkshalle, zeigst deine Vertrautheit mit den Maschinen, der Linie, der Arbeit. Dann gehst du nach Hause und hörst nie wieder ein Wort. Das finde ich ganz toll, wenn man halt auf Jobsuche ist. Und darum, das war ja letztendlich auch der Aufhänger für diesen Film.
Ein kleines Detail, was mir da aufgefallen ist, er hat ja diesen Knüppel, den wir am Anfang sehen, womit er eben das Papier testet. Und zwar, als auf die Rolle gespannt ist. Und ich habe so interpretiert, es wird getestet, ob die Rolle genug gespannt ist, dass es nicht reißt, indem er halt mit so einem Knüppel auf das Papier draufschlägt. Und Am Anfang ist das natürlich sinnvoll, wenn das Menschen machen, die halt nicht wie Maschinen sind und man Sachen mal fester oder mal weniger fest anziehen. Und am Ende sieht man ihn dann eben durch diese menschenleere Fabrik laufen und wieder mit seinem Knüppel gegen diese Papierrollen schlagen, was zu so einer komplett hohlen Geste geworden ist, weil
Ja.
er, was halt so zeigt, so er hatte eigentlich nichts mehr verloren, weil diese Qualitätskontrolle, die er halt früher gemacht hat, die braucht er jetzt quasi nicht mehr machen. Im Gegenteil, er läuft da irgendwie noch den Robotern in den Weg, die dann ihm ausweichen müssen. Also er ist halt irgendwie jetzt am Ende nur noch so dieses störende Glied in dieser Kette der Industrialisierung, der Automatisierung.
Ja. Also, ihr habt es jetzt gehört, der Film hat viele, viele Themen zu bieten. Wir haben, glaube ich, viele davon angesprochen. Wenn wir Details vergessen haben, schreibt sie uns doch oder schreibt sie mir oder uns gerne auch in die Shownotes oder auch in die Kommentare des Podcasts. Mittlerweile sind ja viele Podcast-Plattformen auch zu so Social-Media-Sachen verkommen, sodass man da jetzt auch Kommentare schreiben kann. Also schreibt es mir gerne irgendwo hin, wenn ihr noch mehr wissen möchtet. Folgt natürlich auch Daniels Projekten. Also, welchen Film habt ihr denn zuletzt gesprochen?
Oh, ich bin immer noch am Schneiden unserer Jahresendfolge. Die müsste jetzt die nächsten Tage erscheinen. Also ziemlich zeitgleich mit dieser Folge wahrscheinlich, wo wir eben, da warst du ja auch schon mal zu Gast, über die besten Filme, die wir letztes Jahr gesehen haben. Also nicht Filme, die unbedingt aus 2025 erschienen sind, sondern einfach Filme, die wir in dem Jahr neu entdeckt haben. Über die haben wir gesprochen. Und Filme, auch einen Film dürften wir diesmal als Neuerung jeder und jede sagen, den wir zuvor schon mal gesehen haben, wo ich dann auch noch mal kurz die Chance habe, über Decision to Leave zu sprechen.
Sehr schön, sehr schön. Also hört da alle rein. Das sind auf jeden Fall sehr spaßige Folgen. Die Jahresendfolgen generell, wie der Spätfilm auch sehr spaßig ist.
Dankeschön.
Also, wir hatten keine andere Wahl, als über den Film zu sprechen. Ich habe keine andere Wahl, als nochmal ins Kino zu gehen. Wahrscheinlich nächste Woche und dann war es das. Ich freue mich halt, diesen Film immer wieder im Kino zu erleben, weil das hat man ja nicht oft, die Chance, einen Park Chan-wook-Film im Kino zu schauen und den koreanischen Film sowieso. Und deswegen freue ich mich, ihn nochmals im Kino zu erleben. Und ich hoffe, das macht ihr auch noch in Frankfurt. Vielleicht läuft er da ja auch wahrscheinlich ab nächster Woche oder wenn die Folge raus ist, ab dieser Woche. Und habe mich sehr gefreut, mit dir über den Film zu sprechen. Ich denke, wir haben sehr tolle Punkte rausgestellt. Und ja, wir freuen uns auf Feedback. Und vielen Dank, dass du da warst, Daniel. Ich hoffe, nicht erst wieder in 3 Jahren beim nächsten Park Chan-wook-Film.
Danke, dass ich hier sein durfte. Wir können auch gerne wieder über Fußballfilme
Oh ja.
sprechen.
Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 예, 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.